Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula. Buongiorno a tutti und willkommen zu einer neuen Episode Calcio, der Podcast. Und nach 2 Wochen ohne meinen geschätzten Kollegen freue ich mich sehr, ihn heute wieder begrüßen zu dürfen. Ciao Lorenzo, come stai?
Ciao, ja, ich bin jetzt auch endlich wieder zurück. Für die Leute, die sich fragen, was immer mit mir los ist. Ich habe leider, neige ich dazu, oft Halsschmerzen zu kriegen. Und zwar sehr, sehr doll. Ich hatte wieder eine Rachenentzündung. Passiert bei mir leider öfter. Jetzt bin ich aber wieder zurück, voll gesund. Und ich freue mich auch schon auf die Episode.
Und mit Halsschmerzen ist es natürlich nicht so einfach, eine Folge aufzunehmen. Von daher haben wir da ja auch alle komplett Verständnis. Und du warst zwar die letzten 2 Wochen verhindert, hast aber natürlich mitbekommen, was in der Serie A am Wochenende so alles passiert ist. Und das nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Platzes. Denn mit Dusan Vlahovic und Robin Gosens bleiben 2 wichtige Spieler der Liga erhalten, auch wenn nicht ihren Verein. Aber starten wir mit dem Spiel, auf das ganz Fußball-Europa hingefiebert hat. Das Derby della Madonnina zwischen Titelverteidiger Inter Mailand und dem in Rot und Schwarz gestreiften AC Mailand. Endlich wieder mit vielen Fans im Stadion, dank der neuen Corona-Lockerung der italienischen Ämter. 38.000 waren zugelassen und das hat man richtig gemerkt, oder? Wie hast du diese Derby-Stimmung wahrgenommen?
Boah, der Hammer, muss ich sagen. Ich fand, das Derby war wieder seit langem mal ein richtiges Derby. Also so ein richtiges Derby mit Stimmung und alles ging wieder. Gab ja auch ordentlich Tumult. Da hat sich, was heißt ordentlich Tumult, aber zum Ende hin hat Milan ja nochmal eine rote kassiert. Also Fernandes hat dann nochmal eine rote kassiert.
Fernandes lässt sich gerne mal zu sowas hinreißen, ne?
Genau, als Dumfries ihn dann den Ball abgenommen hat, hat er ihn dann nochmal von hinten richtig schön weggehauen.
Ohne Diskussion. Er hat da ja auch überhaupt nichts.
Der ist auch direkt vom Platz gegangen, das fand ich auch gut.
Ja. Der weiß ganz genau, von hinten in die Beine ist rot und Ende der Diskussion.
Ja, ist Quatsch, sowas ist Quatsch. Aber 2-1, Milan hat diesmal gewonnen gegen Inter. Ist ja eigentlich auch relativ ansprechend für die aktuelle Tabellenlage. Milan ist ja gerade auf dem 3. und Inter auf dem 1. Was ich damit meine, ist, dass Milan gerade wieder dabei ist, aufzuholen. Obwohl Inter natürlich noch ein Spiel weniger hat, muss man dazu sagen. Also Milan ist jetzt bei 52 Punkten, Inter bei 53. Beziehungsweise Milan ist gleich auf mit Neapel.
Ja, richtig eng halt. Das ist ja das Geile bei uns in der Liga. Der Abstand zwischen Platz 1 und 3 beträgt 1 Punkt. So, und in allen anderen Ligen, in allen anderen großen europäischen Ligen sind es mindestens 10.
Ich wollte es gerade ansprechen. Weil wir das ja nicht nur in der Bundesliga haben, mit dem FC Bayern, der gerade auch wieder, ich glaube, mehr als 10 Punkte sogar vor Dortmund liegt.
Ich glaube, es sind 7 oder 8.
Ach, richtig,
und Dortmund hat noch ein Spiel.
Okay.
Ja, aber auf jeden Fall auch wieder schon so, dass relativ klar ist, wieder in welche Richtung das geht.
Ja, ich hatte halt heute nur so einen Beitrag von 433 gesehen und da wurden dann, also die italienische Liga war, glaube ich, auf dem Hauptcover, dann kam die Bundesliga, die spanische, die niederländische und die türkische Liga und ich habe mir das erstmal angeguckt und es ist wirklich nur bei uns in der Liga, in der Serie A so, dass wir wirklich einen ganz, ganz knappen Abstand zwischen den Plätzen haben, wo es richtig spannend ist. Bei allen anderen Ligen ist es so, dass es immer einen Tabellenführer, also einen ganz klaren Tabellenführer gibt und dann sind höchstens der dritte, der zweite, dritte oder vierte Platz in irgendeiner Art spannend.
Ja, ich habe hier die auch sogar tatsächlich gerade vor mir, die Statistik. Genau, Serie A, 1 Punkt zwischen Platz 1 und 3 und Premier League sind es schon 10, so Bundesliga sind es 14. Und uns nennen sie Farmers League, weißt du? Also Serie A macht richtig Spaß.
Ja, wobei wir es ja auch gesagt hatten, ne? Wir hatten das ja gesagt, ich glaube, letzte Saison hatten wir. Nee, wir hatten das jetzt angesprochen, genau vor, also es war relativ zum Anfang der Saison hatten wir es ja angesprochen, dass die Serie A ja immer spannender wird. Also zum Glück, ne?
Also.
Und auch irgendwie gerade so, was die Spannung angeht, irgendwie auf das Level von der Premier League von vor ein paar Jahren kommt, weißt du, wo es halt wirklich jede Saison immer einen anderen Gewinner gab und dann natürlich auch mit 2016 mit Leicester City, wo alle komplett ausgerastet sind. Also das finde ich richtig stark, muss ich sagen. Und jetzt dieses halt auch, dass wir jetzt nochmal, um zurück aufs Thema zu kommen, bei dem Derby der Madonnina, dass wir dann Milan und Inter haben, wo Inter halt eigentlich auf dem ersten Platz ist, so, ne, Titelverteidiger, und Milan holt dann trotzdem nochmal auf, so, also hier wird wirklich keinem etwas geschenkt und es heißt auch nichts auf dem ersten Platz.
Exakt, und das Geile einfach ist ja wirklich, wir hatten in den letzten 10 Jahren so viele Mailänder Derbys, die in der Bedeutungslosigkeit versunken sind. Dann spielte da auf einmal Platz 7 gegen Platz 9. Das wurde sich nicht mehr angeguckt.
Weder noch mit der Champions League auch zu tun hat.
Ja, also das sind halt so die Spiele, wo es diesen beiden Mannschaften nicht gerecht gegenüber ist. Und mittlerweile haben die beiden sich wieder so sportlich gefangen, dass wir eben darüber sprechen, dass das Mailand-Derby wieder ein Derby um den Scudetto ist. Und da ist dann auch viel mehr Brisanz einfach direkt von Anfang an drin. Die Fans sind gehypter. Und ich finde, wir haben auch ein gutes Spiel gesehen. War vielleicht nicht die beste Qualität aufs Ganze gesehen, aber spannend bis zum Schluss mit vielen Wendungen drin. Und da muss man ehrlich sagen, Inter hat sehr stark losgelegt. Dachte tatsächlich, es wird ein relativ klares Ding. Ich hatte Inter vor dem Spiel, Verzeihung an alle Milanisti, auch als Favoriten gesehen, weil die einfach gerade so einen Lauf haben, konnte ich mir nicht vorstellen, dass selbst Milan, die gerade so gut drauf sind, den stoppen könnten. So. Und Inter hat angefangen, wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Und bis Milan ja mal wirklich vors Tor kam, waren ja auch schon 35 Minuten gespielt. Also bevor sie mal das erste Mal gefährlich von Kasten kam, von Handanovic. Aber Milan ist von daher dann wach gewesen und Doppelpack von Giroud innerhalb von 3 Minuten drehen dann auch komplett das Spiel und im San Siro verlieren sie alle den Verstand.
Ja, also wirklich, das war es ja auch, das, was ich meinte, halt wieder richtig mit Atmosphäre und dann ging es auch richtig ab und das ist wieder richtig schön spannend und mich freut es auch einfach, dass Fans wieder im Stadion sind und halt immer und immer mehr werden und hoffentlich Corona bald sein Ende findet oder zumindest irgendwo seinen Platz in der Gesellschaft findet, sodass man es halt wie Grippe und sonst was behandelt. Also quasi zum Alltag.
Das sieht ja momentan mit Blick mal irgendwie auf Spanien und Dänemark auch gar nicht so schlecht aus. Dass,
ja, und Schweden macht da jetzt auch auf in der Woche.
Also
und
Hoffnung ist da.
Da haben wir die Schweiz, ist ja auch offen.
Ja, hoffen wir mal, dass Deutschland dann auch wieder die Stadien voll macht und wir alle dann bald wieder richtig uns im Stadion umarmen können und feiern. Und genau dieses, die letzten 20 Minuten, Inter so stark und dann kam Milan, legt zu, was ist da passiert? Und genau diese Frage wurde Inter-Trainer Simone Inzaghi nämlich beim vereinseigenen YouTube-Kanal nach dem Spiel gestellt.
Ich denke, dass wir die Kontrolle über den Ball verloren haben. Bis zur 65., 70. Minute haben wir sehr gut gespielt und das trotz des guten Pressings von Milan. Am Ende gab es dann die 2 Momente, welche wahrscheinlich zu dem Ergebnis geführt haben. Aber wir wissen, dass das Fußball ist und wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Wir müssen das Spiel analysieren und weitermachen.
Und es ist relativ deutlich da zu sehen, er ist nicht zufrieden, hat sich da deutlich mehr erhofft, war nach dem Spiel auch so ein bisschen mit dem Schiedsrichter unzufrieden, wo ich sagen muss, der hat da das Spiel gut geleitet. Es ist kein einfaches Spiel, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde ungern so ein Spiel pfeifen müssen.
Ja, also es ist ja immer, vor allem in Italien hast du ja immer sehr viel Druck von außen. So, also ich kann schon verstehen, warum der Schiri da immer ein bisschen, weißt du, also es gibt, haben wir auch schon oft drüber geredet, in Italien wird der Schiedsrichter oft immer als erstes angegriffen. So, auch, also natürlich, wir haben auch drüber geredet, Schiedsrichter machen viele Fehlentscheidungen, muss ich sagen, gab es in diesem Spiel kaum welche. Wenn überhaupt, also wenn es überhaupt welche gab. Ich habe da keine glasklaren gesehen. Ich muss sagen, der Schiri hat seinen Job gemacht. Und so wie du sagst und Inzaghi ja auch so angedeutet hat, Inter hätte einfach mehr geben müssen. So, es war halt einfach mehr Milan-Spiel zum Ende hin.
Sehr mehr so, gepresst, weil, genau wie er halt meinte. Ne?
Genau, um jetzt nochmal einen doofen Spruch rauszuhauen. So, es kommt nicht darauf an, wie du das Rennen anfängst, sondern wie du es beendest.
Genau. Und er weiß auch ganz genau, dass er da auch die Fehler bei seiner eigenen Mannschaft suchen muss. Denn in so einem Spiel, wo so viel Feuer und Emotionen drin sind, musst du bis zur allerletzten Sekunde wach bleiben. So, und das hat Inter nicht getan. Milan hat das intelligent ausgenutzt und von daher am Ende ein verdienter Derby-Sieg. Und was ich ganz interessant fand, nach dem Spiel gab es auf Social Media ein Video, das kursierte. Und zwar gab es eine Derby-Siegerfeier der Spieler vom AC Mailand. Und der angeheuerte DJ ist Interista. Und musste dann, und musste dann für die halt feiern, Musik machen und so ein bisschen animieren, den Animateur halt machen.
Und oh Gott, okay, das ist gemein.
Er hat es professionell gemacht, sah jedenfalls so aus, aber ich glaube, das Herz, das hat geblutet.
Ich glaube auch, ja, also meins hätte es auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob ich es gekonnt hätte, aber Respekt, Hut ab.
Ja, nochmal schon so richtig schön Salz in die Wunde streuen.
Ah, das cool. Ist ein Profi, das ist ein Profi, Respekt.
Ja. Werbung.
Ich glaube ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Metal. Und die hat auch Humor und das weiß sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.
Wir hatten aber auch noch andere große Überraschungen diesen Spieltag. Und da kommen wir genau wieder auf das. In Italien ist wie in der Premier League, können die kleinen Mannschaften auch gerne mal die großen ärgern. Und das war dieses Wochenende der Fall. Denn Atalanta Bergamo unterliegt Cagliari Calcio mit 1:2 zu Hause. Erstes Spiel ohne Robin Gosens. Und bevor wir auf das Spiel kommen, genau das Thema. Robin Gosens geht zu Inter Mailand. Hast du damit gerechnet oder dachtest du, das wird Newcastle?
Ich wollte es gerade sagen, Stadt Newcastle. Und ich habe mir mal so einen Beitrag dazu angeschaut, also so ein kleines Interview, wo Gosens drüber geredet hat. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr löblich. Also fand ich mal zur Abwechslung richtig cool. Dazu muss man kurz sagen, Newcastle steht in der Premier League gerade auf dem 18. Platz von 20. Das heißt, sie stehen wieder kurz vor Abstieg. Und Gosens hat nämlich gesagt, er macht sich immer so eine Pro- und Kontraliste vom Wechsel. Muss natürlich auch sagen, Gosens ist erstmal nur ausgeliehen an Inter Mailand.
18 Monate, also.
Genau, also schon eine Zeit. Ganze Weile. Ja. Genau, mit Kaufoption dann alles.
Kaufpflicht sogar.
Drum und dran. Kaufpflicht, genau, ja. Die Sache ist folgende: Er hat sich nämlich so eine Pro- und Kontraliste gemacht und auf seiner Pro- und Kontraliste stand, Pro für Newcastle war das Gehalt natürlich und die Premier League, also Gehalt und Premier League. Dagegen entschieden hat er sich aber, neben vielen anderen Punkten, warum er nicht hingehen wollte, aufgrund dessen, dass er seine sportlichen Ziele sonst in Gefahr bringt. Und das fand ich richtig cool, so, weil da da war es dann klar, okay, da hat sich jemand für den Sport und nicht fürs Geld entschieden, so. Also ist er oft andersrum leider. Ja, kann man aber auch irgendwo verstehen, klar, ne?
Du hast ja wirklich dieses exakte Beispiel des modernen Fußballs. Ne? Auf der einen Seite hast du ein Team, gut, Inter weiß auch, wie man Gehälter bezahlt, ne? Aber auf der einen Seite hast du ein Team, mit dem du Champions League spielen kannst, mit dem du Meister werden kannst. Und auf der anderen Seite eben bei Newcastle zwar eine attraktive Liga und ein neues Abenteuer, aber eben Geld ist nicht alles. Und gerade Gosens ist ein Spieler, das hätte mich sehr verwundert. Also in allem, was er von sich gibt und wie er schreibt. Ich habe auch seine Biografie gelesen. Das hätte nicht gepasst zu ihm. Also er ist ein sehr bodenständiger Typ, sehr fußballromantisch. Hat er jetzt auch in einem Interview mit dem Kicker auch gesagt, dass er einfach ein Fußballromantiker ist und deswegen sich für Inter auch entschieden hat und gegen Newcastle, gegen so ein Geldprojekt. Und genau das ist es. Ich bin sehr froh, dass er bei uns in der Liga bleibt, dass er so ein Statement auch setzt und sagt, man kann nicht alles kaufen, nur weil man das Geld hat.
Ja.
Und ist ein Sieg für die Serie A und ein Sieg für den Fußball in Europa.
Ein Sieg für den Fußball auf jeden Fall. Aber dazu muss ich auch nochmal sagen, Gosens ist ja auch nicht so dein typischer Akademiespieler und dann geht er in die große Liga und was weiß ich, sondern Gosens halt einer, weil du es ja auch schon gerade erwähnt hast, Fußballromantiker, Gosens einer, der hat halt, wenn man seine Biografie gelesen hat, der hat halt vor Jahren noch in der Landesliga gekickt, so. Der hat nie wirklich Akademie gespielt. Ähnlich wie Jamie Vardy ja auch, der jetzt immer noch bei Leicester City ist.
Ist durch ein Probetraining bei Borussia Dortmund gefallen.
Genau, der ist durch ein Probetraining bei Borussia Dortmund gefallen, ist dann hat dann Landesliga gekickt, wurde zum Glück von einem Scout entdeckt, der ihn dann nach Holland geholt hat. Und auch als er in Atalanta ankam, hatten viele ihn ja schon abgeschrieben und gesagt, hey, guck mal. Und Atalanta war ja damals noch nicht das Atalanta von heute, so muss man auch sagen. War
eine klassische Fahrstuhlmannschaft damals.
Genau, und da haben ihn ja viele schon abgeschrieben, meinten, ja, hey, der schafft das eh nicht, so, der packt das nicht. Hat's dann gepackt und ich muss auch sagen, so wie du gerade schon angesprochen hast, es würde einen auch echt krass verwundern, wenn der sagt, okay, ich entscheide mich jetzt fürs Geld und nicht für den Fußball, weil er ja wirklich Fußball spielt, weil er Fußball spielen will und nicht nur sagt, okay, ich bin da drin extrem krass, ich mache da einfach jetzt viel Geld mit und das war's. So.
Ja. Gosens ist ja bekennender Schalke 04-Anhänger, meinte auch, dass er irgendwann mal definitiv für Schalke spielen will. Aber zum Thema sportliche Ziele gefährden, meinte er auch, momentan ist einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Warten wir mal ab, wann Königsblau wieder in der Champions League zu sehen ist, weil dann gehe ich jede Wette ein, dass Gosens nochmal für Schalke spielen wird.
Ich würde aber auch die Wette eingehen, wenn die nie wieder Champions League spielen würden, dass er da irgendwann spielt, zum Ende seiner Karriere vielleicht, dass er nochmal zu Schalke gehen möchte. Das kann ich mir auch vorstellen. Wäre auf jeden Fall cool und auch eine Story, wo man auch einfach ein Lächeln im Gesicht hat, wenn man die hört.
Und gerade für einen Fußballromantiker wie ihn wäre das ja die passende Geschichte einer Fußballkarriere, die wirklich unfassbar klein begann. Und von daher können wir nur empfehlen, die Biografie von Gosens mal zu lesen, Blick reinzuwerfen. Macht wirklich Spaß, ein sehr sympathischer Kerl. Und fehlt natürlich jetzt Atalanta Bergamo, momentan ja noch verletzt, deswegen hat er sein Debüt ja noch nicht geben können gegen Milan. Hätte Atalanta auch gegen Cagliari nicht helfen können. Und da muss ich ein großes Kompliment an die Sarden aussprechen. Klar, familientechnisch freue ich mich immer, wenn Cagliari Punkte holt und irgendwie aus diesen Abstiegsrängen rauskommt. Und gerade gegen Gegner wie Atalanta die Punkte zu holen, total schwierig. Aber die waren bis zur 49. Minute komplett abgemeldet, haben genau gezeigt, warum sie da unten stehen. Aber Atalanta war einfach nicht zwingend. Und dann fällt aus dem Nichts das 1-0. Atalanta kommt zwar nochmal zurück, aber wirklich Moral bewiesen und über einen Konter letztendlich den Siegtreffer geschossen. Doppelpack von Pereiro. Und Atalanta verliert wichtige Punkte im Kampf gegen Juventus um die Champions-League-Plätze.
Ich weiß, das wird auf jeden
Fall nochmal richtig, richtig spannend.
Also man muss dazu gerade sagen, Juve ist mit zwei Plätzen Vorsprung auf Platz 4 jetzt und Atalanta auf Platz 5. Allerdings hat Atalanta auch ein Spiel weniger. Das,
genau, die zwei heißt, Punkte Vorsprung können schnell wieder weg sein.
Können schnell wieder weg sein, mit dadurch, dass Juventus, also Juventus selber darf auch auf gar keinen Fall patzen. Aber was mich jetzt, um schon mal ein bisschen vorzugreifen, auch auf andere Spiele, diesen Spieltag wieder ein bisschen gewundert und irgendwie auch nicht gewundert hat, ist die ganzen roten Karten. Wir hatten ja vorhin schon mal eine angesprochen. Nee. Bei Atalanta gab es jetzt auch eine, bei anderen Spielen gab es teilweise sogar zwei, also jeweils eine auf beiden Seiten. Wundert dich das inzwischen noch, dass es da so viele rote Karten gibt, oder sagst du, ist jetzt inzwischen einfach so ein Teil der Serie A geworden?
Also wenn man sich die Statistiken der letzten Jahre anguckt, fällt einem schon auf, dass in Italien die Karten etwas lockerer sitzen bei den Schiedsrichtern. Kann man damit begründen, dass Italiener ein bisschen emotionaler sind. Allerdings werden in Spanien bei weitem nicht so viele Karten verteilt. Und die haben die ähnliche Emotionalität. So, von daher würde ich sagen, tatsächlich in Italien haben sie einfach genau das, was wir sagen, haben sie ganz oft noch keine Basis gefunden, auf der sie Entscheidungen treffen, um es mal so zu formulieren. Und dadurch, dass es keine Basis gibt, keinen Leitfaden, an dem die Schiedsrichter sich entlanghangeln können, kommt es oft zu sehr individuellen Entscheidungen. Und das sind zum einen rote Karten, die vielleicht bei anderen nur gelbe wären, und diesen ganzen Fehlentscheidungen aus Sicht der Fans, weil eben nicht klar ist, nicht transparent formuliert, was jetzt eigentlich gerade Sache ist, was gerade gepfiffen wurde. Und gut, bei der roten Karte von Bergamo, Musso geht raus, trifft Ball und Spieler. Schiedsrichter sagt halt letzter Mann, ne?
Ja,
gut. Weiß ich nicht, fand ich sehr hart. Da lief ja noch einer mit.
Da ist es, glaube ich, wieder so eine Sache mit persönlichen Entscheidungen. Macht jedes Spiel natürlich auch wieder auf seine eigene Art und Weise spannend, muss man dazu auch sagen. Ist halt aber wieder so ein Spannendmachen, was jetzt nicht zwingend sein muss. Wenn wir schon bei roten Karten sind, ein Spiel, wo zum Beispiel auf jeder Seite eine rote Karte gefallen ist, war Roma gegen Genoa. Roma hat auch wieder Punkte liegen lassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Mourinho da wieder ganz schön schlechte Laune hatte. Also zu Recht. Da ist ja bei Roma und bei Genoa jeweils eine rote Karte gefallen. Ich weiß nicht, wie hast du das Spiel gesehen? Meines Erachtens nach war Roma einfach nicht zwingend genug. Genauso wie Atalanta, weil du das ja schon so erwähnt hattest, dachte ich, passt das ganz gut. Und Genoa hat ihren Job eigentlich relativ gut gemacht. So.
Genoa hat seinen Job relativ gut gemacht. Ich muss aber auch sagen, ja, im Zusammenhang mit roten Karten, mit Schiedsrichterleistung, ich wollte nicht damit heute anfangen, aber wenn du es hochbringst, Schiedsrichter Abisso hat die Partie geleitet und er hat sie in meinen Augen nicht gut geleitet. Der, ja, ich glaube, zwei rote Karten, wenn man sich das Spiel anguckt, wie sie gegeben wurden, kann man drüber reden. Das aberkannte Tor von Zaniolo in der Nachspielzeit, auch das kam noch dazu. Schwierig. Also ich muss ehrlich sagen, Roma gegen Genoa ist ein Spiel dieser Woche gewesen, was mal wieder die Diskussion einfach entfacht. Und genau auf diese Spiele darf es nicht geben, aus Sicht der Schiedsrichter. Und ja. Definitiv, ja, schwierig. Schwierig. Aber zu der Atalanta-roten Karte wollte ich noch kurz sagen, die haben sich den aber auch irgendwie selber reingelegt. Ne? Also Jim City verliert da unnötigerweise den Ball, haut er ihn weg, beendet Atalanta das Spiel mit 11 Mann. So, verliert wahrscheinlich nicht und wir würden jetzt nicht drüber sprechen. Also von daher, es gehören auch immer natürlich noch solche Aktionen dazu.
Ja, liegt ja nicht nur an den Schiedsrichtern.
Eben. Und Genoa kann die Punkte, ja, gegen Rom einen Punkt zu holen, nicht schlecht. Kann die Punkte dringend, ja, benötigt sie dringend. Auch Cagliari hat sie dringend benötigt. Jetzt 10 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Das heißt, auch unten wird es spannend. Cagliari hat sich jetzt aus den Abstiegsplätzen entfernt, vorzeitig, weil auch Venedig auf Platz 18 noch ein Spiel in der Hinterhand hat, kann natürlich wieder dran vorbeiziehen, aber
haben
wir
jetzt gegen Neapel verloren auch.
Gegen Napoli verloren und ja. Schauen wir mal auf Platz 18 Venedig mit 18 Punkten und auf Platz 16 Sampdoria mit 23. Und wenn wir jetzt überlegen, Venedig würde das Nachholspiel noch gewinnen, dann haben wir da drei Mannschaften, die um diesen Abstiegsplatz, ja, um die Vermeidung kämpfen. Auch das
auch wieder super spannend. Ja, eben. Genau.
Sowohl oben als auch unten und im Kampf um Europa League, um Conference League, Champions League Plätze. Eigentlich auf jeder wichtigen Position in einer Liga ist es spannend.
Ja, weil Roma hat jetzt zwar Punkte liegen lassen, Lazio hat ja jetzt gewonnen. Genau, 3-0 gegen Fiorentina, aber man muss dazu sagen, beide 39 Punkte, beide 24 Spiele. Lazio Platz 6, Conference League, Roma Platz 7 auf dem Weg zur Conference League. Also ist relativ spannend und ich finde das, also das finde ich richtig gut. Man muss natürlich auch sagen, Lazio hat jetzt gegen Fiorentina gewonnen. Fiorentina hat zwar noch ein Spiel über und 36 Punkte, also könnte mit dem nächsten Spiel auch wieder aufholen. Das ist halt, ist wirklich von Spannung.
Die Serie A hat einfach unfassbar ein Niveau zugelegt in den letzten Jahren. Durch kluge Transfers, durch taktische Umstellung, weg von diesem klassischen italienischen Verteidigungsfußball hin mal zu offensiven Fußball. Und das sind ja auch die Gründe, weshalb die Serie A jetzt auch mittlerweile Deutschland überholt hat in der UEFA 5-Jahres-Wertung. Das darf man auch nicht vergessen. Italien steht über der Bundesliga. Das heißt, in Fällen der Vergabe für Startplätze in Europa wird Italien bevorzugt. Und zwar, weil man die Punkte geholt hat. Und das ist einfach wirklich eine sehr, sehr gute Transfer- und taktische Politik gewesen, die in den letzten 5, 6, 7 Jahren in Italien gefahren wurde.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, angefangen hat es ja damals, muss ich sagen, 2017 in Napoli, wo dann angefangen wurde, kleiner, schneller, angriffslustiger Fußball zu spielen. Und das macht sich auch richtig bezahlt, ist ja auf die anderen ja auch übergesprungen. Du hattest ja gerade eben auch über Sampdoria geredet, die haben jetzt auch 4-0 gegen Sassuolo gewonnen. Das hast du ja damals, also guck mal, wenn ich jetzt auch hier wieder hinschaue, Lazio 3-0 gegen Fiorentina, Sampdoria 4-0 gegen Sassuolo. Ja, dann haben wir Salernitana Spezia, das Spiel ist gerade geendet, 2-2. Udinese gegen Turin, 2-0. Napoli, Venedig, 2-0. Dann hast du Milan,
Inter. Es fallen Tore, Tore.
Es fallen nur noch Tore. So. Also du hast selten Spiele, die 0-0 ausgehen. Also in dieser Woche waren es nur zwei.
Und das Italien
also damals in der Regel so.
Eben, und Serie A ist, glaube ich, die letzten zwei oder drei Jahre sogar jeweils führende Liga in Sachen Tore pro Spiel. Also von wegen Catenaccio und so weiter, das hat sich ja komplett gewandelt. Gott sei Dank, sonst würde der italienische Fußball jetzt nicht dastehen, wo er ist. Nee. Hoffentlich wird das noch weiter ausgebaut, damit auch auf europäischer Ebene italienische Mannschaften wieder zu Titelfavoriten gehören. Vielleicht mal abgesehen von Juve, sind es ja nicht wirklich viele momentan. Und auch bei Juve ist es ja momentan eher schwierig. Florenz definitiv gegen Lazio, ja, du hast es angesprochen, 3-0 für Lazio, Spiel 1 für Fiorentina ohne Dusan Vlahovic, aber mit seinem Nachfolger Arthur Cabral, 23-jähriger Brasilianer vom FC Basel im Winter gekommen. 15 Millionen hat er sich kosten lassen rund. Wie hast du sein erstes Spiel im Trikot der Viola gesehen?
Ja, also hat seinen Job gemacht, fand ich.
Bis auf wobei die man,
ja gut, bis auf die Tore natürlich, wobei ich sagen muss, klar, ist es auch schwierig, so jemanden wie Dusan Vlahovic sofort zu ersetzen. Aber an sich muss ich sagen, relativ solides Spiel, hätte die Tore natürlich auch machen können. Also hatte ja ein, zwei Chancen auch. Ja, aber
war Koscher gut verhindert, relativ am Anfang.
Genau, aber gegen so eine Mannschaft wie Lazio
machen können.
Genau, aber gegen so eine Mannschaft wie Lazio ist es halt auch hart.
Absolut. Und offener Schlagabtausch Immobile gegen Cabral. Am Ende hatten wir Florenz gegen Lazio 19-12 Torschüsse. Also auch wirklich das auch wieder eine sehr offensive Partie. Am Ende 3-0 Lazio, war am Ende deutlich. SMS, Immobile und ein Eigentor von Biragi haben letztendlich die Fiorentina erlegt. Und man merkt, ne, wir hatten es damals, als Ronaldo von Real Madrid weggegangen ist. Das Schild mit dem Fan, who needs Ronaldo? Dann, als Ronaldo von Juve weggegangen ist, der Juve-Fan mit demselben Schild. Und jetzt nach dem Vlahovic-Abgang hielten Florenz-Fans Schilder hoch mit Who needs Vlahovic? Und ich glaube, nach diesem Spieltag können wir sagen, you need Vlahovic.
Aber war ja bisher immer so, ne? Also auch als die damals bei Real Madrid gesagt haben, Who needs Ronaldo? Und dann sah es auf einmal sehr schlecht aus für Real Madrid. Juventus das Gleiche, wobei man sagen muss, jetzt auch durch den Transfer, dadurch, dass Vlahovic jetzt bei Juve ist, sie Zakaria geholt haben, beide ja direkt auch ein Tor jetzt im Spiel Juventus gegen Verona beim 2-0. Ich muss auch sagen, die Vorlage von Dybala auf Zakaria war
beim 1-0 von Vlahovic.
Ey, wirklich, ich habe mir das angeschaut und ich habe da, also hatte ich ein Zelt in der Hose. Es war der Hammer. also man hat da wirklich also den alten Dybala wieder gesehen. Und das ist es ja auch gerade. Sie wollen ja durch Zakaria, Vlahovic, Dybala, Morata hat ja auch gespielt mit Vlahovic, war ja auch erst eine Diskussion, ob das jetzt so ist, dass Morata ausgebotet wird. Ist ja jetzt nicht so. Oder zumindest scheint nicht der Fall zu sein. Die Abwehr war auch relativ stabil.
Ja, es war schwierig
zu
verkaufen im Winter, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Aber trotzdem, also Allegri ist auch ein ganz großer Baustein für den Umbruch. So, und ich glaube, so langsam, also das ist jetzt so mein Gedanke, ich glaube, langsam wird's. Und das waren die genau richtigen Transfers. Das im Mittelfeld hast du einen Mann, der sowohl defensiv als auch offensiv sehr stark ist und halt auch eine Präsenz hat, auch durch seine Größe. Vlahovic auch groß, schnell, sehr erfolgreich. Ich meine, ist ja jetzt gerade mit Immobile bei der Torschützenliste mit 18 Toren beide gleich auf. Die machen alles richtig, meiner Meinung nach.
Vor allem jetzt mit Zakaria und Locatelli, wenn er jetzt von seiner Sperre zurückkommt, im Mittelfeld auf jeden Fall wieder gestärkt. Juventus-Probleme liegen viel im Mittelfeld. Das war von daher ein kluger Transfer. Auch ihn jetzt natürlich, man muss ein bisschen jetzt zahlen für einen ablösefreien Spieler im Sommer. Rund 6 Millionen hat Juve ihn sich jetzt kosten lassen, an Gladbach überwiesen. Aber man hat ihn sofort. Und man hat ihn sofort im Kampf um die Champions-League-Plätze. Und der gibt 80 Millionen Euro, wenn du ihn erreichst.
Auf jeden Fall und vor allen Dingen muss ich auch sagen, durch die Abgänge von
Bentancur und Kulusevski.
Danke, ja. Tut mir leid, ich hatte gerade einen totalen Hänger. Durch Bentancur.
Kaum sind sie aus der Liga weg, braucht man die
ja,
Namen nicht mehr.
Ja, Mensch, lass es. Nee, aber was ich sagen wollte, vor allem durch Bentancur jetzt. Kulusevski, muss ich sagen, der ist jetzt auch nur ausgeliehen an Tottenham. Ja. Aber muss ich trotzdem sagen, war ein bisschen, ja genau, war ein bisschen schade jetzt, dass er jetzt auch geht und wahrscheinlich dann auch festgehen wird. Bei Bentancur muss ich sagen, da waren die, also es war irgendwann um. Bentancur ist so ein gescheitertes Talent bei Juventus, zumindest nehme ich ihn so immer wahr. Und
absolut, ja.
Also jetzt durch diese Ausbotung, sage ich jetzt mal ganz hart, und durch sich das Holen von neuen Stars und neuen, ich glaube auch so dieser neue Wind, weißt du, Zakaria hat richtig Bock, das merkst du auch, genauso wie Vlahovic, die haben richtig Bock auf dem Platz zu stehen und genau das war da der Punkt, den wir ja auch angesprochen hatten, die Leute hatten keinen Bock mehr. So, und jetzt holst du die Leute und auch, ich muss auch sagen, auch ein Rabiot hat wieder gut gespielt.
So. Ein Rabiot hat eine ordentliche Partie abgeliefert. Man ist ja nicht nur Bentancur und Kulusevski verkaufen gegangen, sondern auch Ramsey, ne? Einer, der die Gehaltstasche von Juventus ordentlich strapaziert hat. Eine 500.000 Euro pro Woche, das muss man sich einfach mal überlegen, was ein Spieler verdienen kann. Und Juve weiß, den mussten sie loswerden. Am Ende Glasgow Rangers ist es geworden. Und ich hatte so, ich kann auch böse sein, denn mein Gedanke war tatsächlich, als ich gehört habe, dass Tottenham mit unserem alten Sportdirektor von Juve, Paratici, nicht nur Kulusevski, sondern auch Bentancur verpflichtet, was ihm ja von den Tottenham-Fans vorgeworfen wurde, ne, dass er noch für Juve arbeiten würde. Schauen wir mal, wie sie es sehen, wenn Kulusevski da durchstartet. Ne? Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Tottenham nimmt Bentancur nur, weil Juventus ihn auch Kulusevski gibt.
Ja.
Weil Bentancur ist, genau wie du sagst, auch in meinen Augen, ja, ein gescheitertes Talent einfach bei Juventus. Man hatte sich viel mehr erwartet, als er in den Jahren hat liefern können. Er war halt immer okay und in manchen Spielen gut. Aber das ist genau das, was Juventus in die Position gebracht hat, in der sie heute sind. Zu viele Spieler, die nur okay und ab und zu mal gut sind. Und das ist nicht der Anspruch der Mannschaft. Von daher, glaube ich, profitieren beide Parteien auch von dem Wechsel.
Vor allem muss ich auch sagen, ich hatte mir einen Artikel durchgelesen, da war wieder die Ansprache auf Ronaldo. Ronaldo ist weg gewesen. Wir sind mit Ronaldo, also Juventus, in der Situation jetzt von, also aus Juventus Sicht zu sprechen, Juventus ist mit Ronaldo trotzdem Vierter geworden. Da war ja schon der Anfang des Untergangs und Ronaldo ist dann weggegangen und dann wurde es noch schlechter um Juve. Zumindest so scheint es gerade. Sie holen ja gerade wieder auf. Meine Sache ist aber auch, genauso weil du ja gerade von Gehalt gesprochen hast, man hat sich Spieler geholt, die zu viel Gehalt kassiert haben, inklusive Ronaldo. Ronaldo war dann der einzige Ausnahmespieler, der dann aber alle anderen auch wieder nur okay gemacht hat, weil die okay gespielt haben, haben so ein bisschen bei ihm ausgeruht. Und solche Leute wie Dybala, die eigentlich vor Kreativität strotzen, waren auf einmal auch nur noch manchmal sehr gut. So.
Klar, und man hat so ein bisschen das Gefühl, spielt einfach alle zu Ronaldo und alles wird gut.
Es war halt einfach zu einfach, so zu Ronaldo zu spielen. Und mein Gott, dieser Pass, das hat mich wieder richtig. Also auch die Spiele davor. Dybala ist jetzt der erste Monats-MVP geworden bei Juventus. Also der erste Kalendermonat quasi.
Sag ich und dir gleich mal kurz meinen Gedanken.
Ja, genau. Und es war, also mein Gedanke, den äußere ich jetzt schon mal, es war einfach wieder schön, ihn so spielen zu sehen. Man hat auch gesehen, der hatte richtig, also die Leute haben wieder richtig Bock, so, und die freuen sich wieder auf dem Platz zu stehen. Das hatte man bei Juventus, fand ich, die letzte Saison und Anfang dieser Saison nicht.
Und wo wir gerade drüber sprechen, die Personalie Paulo Dybala einfach, ich hatte schon in einer Folge von Calcio Espresso drüber gesprochen, Dybala natürlich gerade Wechselgerüchte. Und sollte es wirklich wahr sein, dass Juventus nochmal die Kondition jetzt geändert hat, dann kann ich einfach nur mit dem Kopf schütteln, weil ein Spieler von dem Format, von dem Kaliber wie ein Paulo Dybala, wir befinden uns im Februar und der Spieler könnte morgen bei irgendeinem Verein unterschreiben. Dass du als Verein in die Situation kommst, wo du solch einen Spieler noch nicht verlängert hast, das verstehe ich nicht. Und Juventus wird, glaube ich, wenn man drüber liest, so jetzt hat man Vlahovic geholt, man überlegt, Nicolò Zaniolo im Sommer eventuell als weiteren Baustein zu holen, was Sinn machen würde, wenn man sich anguckt mit Locatelli, mit Chiesa, mit Zaniolo, man würde die guten jungen Italiener aus der Serie A unter Vertrag nehmen, so ein bisschen wie es die Bayern und mittlerweile die Dortmunder tun in der Bundesliga. Das wäre wieder so der klassische Juventus-Weg. Aber ja, ich fürchte, dass Spieler wie Matthijs de Ligt und Paulo Dybala im Sommer dafür geopfert werden. Und das macht mir echt große Sorgen.
Das war das. Ich wollte auch gerade dazu sagen, wenn Zaniolo geholt wird, wird Dybala dem wahrscheinlich zum Opfer fallen. Spielen ja beide eine ähnliche Position auch. Und ich glaube, es ist mehr ein Ersatz als ein Puzzleteil.
Ich muss ehrlich sagen, beim Zaniolo-Deal, ich bin noch ein bisschen unentschlossen. Geiler Kicker, ich mag ihn total gerne, aber auch er, und das ist auch das Problem, was ich mit Zachary habe, total geiler Fußballer. Ich verfolge in der Bundesliga Gladbach ja relativ aktiv. Geile Kicker, die beiden, aber unfassbar verletzungsanfällig in dem jungen Alter. Und Juventus hat schon in der letzten Zeit Probleme damit gehabt. Ne? Ein Spieler wie Spinazzola wurde verkauft nach kurzer Zeit, nach einer Saison, weil man gesagt hat, der ist uns zu verletzungsanfällig. Und jetzt holt man Zaccaria, überlegt Zaniolo zu holen. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Vor allem, weil man ja mit Dybala scheinbar nicht verlängert, weil er zu verletzungsanfällig sei.
Wo man dann jetzt auch weiß, dass das ein bisschen Quatsch ist. So.
Richtig. Also ich bin sehr dafür, dass Juventus mit Paulo Dybala mal schnell verlängert. Und stell dir vor, Dybala, Chiesa und Vlahovic im Angriff bei Juventus wäre, und da stelle ich eine These auf, wäre Chiesa jetzt fit und Juventus würde mit genau diesen drei angreifen, würde ich mit mir sprechen lassen, ob Juventus nicht sogar nur die Vizemeisterschaft, wenn nicht sogar die Meisterschaft noch aufholen könnte.
Ja, sage ich auch.
Ohne Chiesa also wird es nichts, aber mit nächste Saison, glaube ich, kann sich die Konkurrenz sehr warm einpacken und wir haben eine noch spannendere Liga.
Glaube ich auch. Ich glaube, also dann geht's wirklich drauf und drunter. Also wir haben ja auch bei Inter, Milan und auch bei Napoli Sturm-Trios beziehungsweise Sturm-Reihen, mit denen du und genauso offensive Mittelfeldreihen auch, also die haben sich gewaschen so. Und wenn Juventus noch mit in den Poker da einsteigt, so, dann werden es wirklich Top-Spiele all must geben. Also bin ich ziemlich sicher, dass es da mindestens 12 Top-Spiele dieser Saison gibt.
Und mit Paulo Dybala, wie du es gesagt hast, diese Vorlage, den Schritt, den er zurück macht, dann den Ball rüberhebt, wie Vlahovic den vollendet. Weltklasse. Kein anderes Wort dafür übrig. Absolute Weltklasse. Und Juventus wird um die Champions-League-Plätze kämpfen müssen. Die Konkurrenz aus Rom, Florenz und Bergamo hat ja gepatzt. Das heißt aus Sicht der der Bianconeri ein erfolgreiches Wochenende. Napoli hat seine Pflichtaufgabe erfüllt. Inter verliert zwar gegen Milan, ist aber weiterhin Tabellenführer, kann mit dem Spiel in der Hinterhand auch wieder auf 4 Punkte rausrücken. Ich denke, wir werden bis zum letzten Spieltag eine spannende Liga haben. Und das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Völlig unabhängig, ob man Juventus, Milan oder Inter-Fan ist. Eine Meisterschaft mit 40 Punkten Vorsprung macht nicht so viel Spaß wie eine, die am letzten Spieltag entschieden wird.
Ja, das ist es halt. Also da muss dann auch ein bisschen über seinen Schatten gesprungen werden und man da einfach mal Serie A-Fan sein und nicht nur Club-Fan.
Werbung. Werbung Ende.
Ein anderer Wettbewerb, wo, ja, ich würde sagen, die besten italienischen Mannschaften gerade gegeneinander kämpfen, findet jetzt wieder unter der Woche statt. Dienstag fangen wir an mit Inter gegen José Mourinhos AS Roma. Das heißt, der ehemalige Inter-Trainer kehrt dahin zurück in San Siro oder in dem Fall Giuseppe Meazza. Was ist dein Tipp für diese Partie? Roma oder Inter? Wer setzt sich durch und kommt ins Halbfinale der Coppa Italia?
Ich glaube, Roma wird Inter leider unterliegen. Inter ist dafür momentan einfach zu stark. So, also das ist jetzt so das rationale Ich, was so drüber nachdenkt natürlich. Ich glaube, Inter wird 2-0 gegen die Roma gewinnen.
Ich tippe mal auch, Inter wird eine Reaktion zeigen wollen, gerade nach dem verlorenen Derby.
Das kommt noch dazu, stimmt, ja.
die Roma nach einem 0-0 gegen Genua will natürlich auch eine Reaktion zeigen, aber ich glaube letztlich wird Inter das für sich entscheiden. Ich tippe auf ein 3-1 und Inter wird dann im Halbfinale treffen auf den Sieger aus in AC Mailand gegen Lazio Rom. Die beiden spielen am Mittwoch gegeneinander. Und gibt es ein erneutes Mailand-Derby diese Saison im Halbfinale oder müssen sie gegen Lazio ran?
Nee, ich glaube, es wird ein erneutes Derby geben. Also Lazio, hatten wir schon mal drüber geredet, ist mir irgendwie zu Wundertüte dieses Jahr, diese Saison. Und ich glaube, Milan auch jetzt gerade durch also diesen Rückenwind wird das Ding auch wieder machen. Ich glaube, da wird es auch ein 2-0 schnallen. Also bin ich mir ziemlich sicher. Genau, dann, also ich glaube, das wird's. Und ich glaube, am Ende des Tages werden wir werden ein Inter gegen Milan-Spiel haben, also wieder das Derby della Madonnina quasi, aber diesmal in der Coppa Italia. Und dann nochmal auf die anderen Spiele zurückzugreifen. Wir haben ja auch Juve Sassuolo und da bin ich ganz klar für Juve. So, das denke ich, wird Juve relativ easy machen. Da lege ich mich auch auf so ein 2 bis 3-0 sogar fest. Einfach aufgrund dessen, dass Sassuolo ja auch gerade verloren hat. Und zwar 4-0. Und dann haben wir natürlich Atalanta gegen Fiorentina noch. Und da bin ich auch der Meinung, wird das Atalanta machen. Also ich glaube, es wird im Halbfinale das Derby geben. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite nochmal quasi den direkten brauchen wir Vlahovic, brauchen wir nicht Vergleich Juve gegen Fiorentina geben. Nicht gegen Fiorentina, tut mir leid, vertan. Da wird es dann nicht den direkten Vergleich geben, sondern da geht es dann Juve gegen Atalanta.
Juventus-Atalanta heißt es ja auch nächstes Wochenende in der Serie A. Da wird es wichtig, Juventus kann sich da dann absetzen oder Bergamo überholt Juventus erstmal wieder. Auf die Coppa Italia bezogen, ja, Juventus wird Sassuolo schlagen, Vlahovic wird treffen, meine Prognose.
Okay.
Sassuolo, ja, also jetzt am Wochenende so unter die Räder geraten, das Spiel in Turin, Juventus mit Rückenwind,
macht doch einen Schein fertig.
Kiste. Mach den Schein fertig. Wollen hier ja kein Glücksspiel promoten, aber na klar. Und tatsächlich Florenz, wir dürfen nicht vergessen, Florenz hat in der Runde zuvor den SSC Neapel mit 5-2 auseinandergenommen.
Stimmt.
Aber stimmt, mit einem Vlahovic. Und ich glaube, und ich würde mich festlegen, wenn Vlahovic dann noch spielen würde, Florenz würde weiterkommen. Ohne Vlahovic.
Ja.
Es wirkt ein bisschen blutleer. Sie brauchen, um sich zu finden. Und ich glaube nicht, dass sie es bis dass sie das jetzt bis Donnerstag schaffen.
Von also Cabral ist gut, aber ich weiß nicht, ob er so gut ist.
Richtig, und ich tippe darauf, dass ein Zapata an dem Ende des Spiels mehr zu lachen haben wird und Atalanta gegen Juventus im Halbfinale spielt. Ob unsere Prognosen diesmal stimmen, werden wir dann in der nächsten Folge mal diskutieren müssen. Ich hoffe natürlich, dass wir auch irgendwo mal richtig liegen. Und von meiner Seite aus bedanke ich mich bei dir für diese Folge. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Schön, dass du wieder da warst. Und ich freue mich auf die Coppa Italia unter der Woche und vor allem, wenn es bald auch mal wieder Champions League heißt, dann sprechen wir natürlich ausführlich über die Partien der italienischen Mannschaften und natürlich auch Europa League. Von daher, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war's von mir. Das letzte Wort hat mein Kollege Lorenzo. Ciao, ciao.
Wie immer. Nee, hat mich natürlich auch mega gefreut, wieder dabei zu sein. Coole Folge, fand ich. Haben wir relativ gut gemacht. Und wie immer natürlich freue ich mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Ich sag dann auch von mir aus, ciao, arrivederci, alla prossima.
Ich glaube, ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Mettel. Und die hat auch Humor. Und das weist sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas-Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.